Genau. Ich möchte heute mit euch über einen Brief sprechen. Und zwar über den Brief an den Philemon. Und ein paar Grundlagen. Der Brief an den Philemon steht auch in der Bibel. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin schon 30 Jahre Christ. Ich habe den schon mal gelesen, den Brief, aber irgendwie dachte ja, ich habe ja eh keine Sklaven, weil da geht es darum, dass manche denken das anders, auch die Ranger, da habe ich mich schon mal als Sklaventreiber gefühlt, wenn sie nicht, und beim Arbeiten, nein, ich bilde mir ein, dass ich keine Sklaven habe. Zumindest sehe ich niemand in meinem Umfeld als Sklaven an. Ja, das ist irgendwie das Los, gell, wenn man. Aber dieser Brief, das ist der totale Hammer. Wirklich, wie das ist ein schriftstellerisches Meisterwerk. Wenn ihr euch das wirklich mal so irgendwie jemand die Freiheit zu lassen und doch nicht irgendeine Entscheidung zu treffen. Also hochspannend, und das möchte ich mit euch einfach ein bisschen näher anschauen. Dieser Brief wurde von Paulus geschrieben an den Philemon. Philemon ist ein, denke ich, ein reicher Mann aus Kolossea, und den wollen wir uns einfach näher anschauen. Der Brief wurde geschrieben, je nachdem, auch Infos man hat, zwischen 55 und 60 nach Christus. Und zwar ist einer dieser Gefängnisbriefe, die Paulus aus dem Gefängnis geschrieben hat. Auch da, die meisten Stellen, wo ich gefunden habe, meinen, das war in Rom. Und dann habe ich aber auch jemand eine Info gekriegt oder halt was gelesen, dass der meint, es war in Ephesus. Wie auch immer, auf jeden Fall war Paulus im Gefängnis und hat dort den Brief geschrieben an diesen Philemon. Und so ein grober Rahmen in dem Brief, wie gesagt, es geht darum, der Philemon hatte einen Sklaven oder vielleicht hat er mehrere, und ein Sklave ist abgehaut. Hat vermutlich was gestohlen, der musste irgendwie leben, und ist von Kolossä, heutige Türkei, in Rom gelandet, hat da Kontakt zu Paulus im Gefängnis bekommen und hat sich dann bekehrt. Und dann hat quasi Paulus den Onesimus, so heißt nämlich der Sklave, der entlaufen ist, zurückgeschickt und hat aber einen Brief mitgegeben. Weil, man muss sich das so vorstellen, entlaufender Sklave, vom Gesetz her konnte sein Herr den Umbringer verstümmeln, auspeitschen, was auch immer. Er hatte alle Rechte, weil die Sklaven waren rechtlos. Und schon zweimal diejenigen, die quasi abkaut sind. Das war im Römischen Reich wirklich bekannt. Natürlich hat man das auch aufgebaut, diesen Druck, dass halt nicht viele weglaufen. Aber der Onesimus ist einfach auf und davon. Und jetzt, nachdem er gläubig geworden ist, zu seinem Herrn zurückgekehrt. Fangen wir mal an. Dieser Brief stammt von Paulus, der wegen der Verkündigung der Botschaft von Christus Jesus im Gefängnis ist. Und von unserem Bruder Timotheus. Er richtet sich an Philemon, unseren geliebten Mitarbeiter, sowie an unsere Schwester Appia und Archippus, unseren Mitstreiter. Darüber hinaus ist der Brief für die Gemeinde bestimmt, die sich in deinem Haus versammelt. Wir wünschen euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und Jesus Christus, dem Herrn. Und auch das ist schon eine absolute Besonderheit. Normalerweise beginnt Paulus ganz anders. Paulus hat in die andere Briefe beginnt er immer. Dieser Brief schreibt Paulus, ein von Gott berufener Apostel von Christus Jesus, an alle in Ephesus, die an Christus Jesus glauben und zu Gott gehören. Diesen Brief schreibt Paulus an Timotheus, Diener von Christus Jesus. Sie richtet sich an alle Gläubigen in Philippi, an die Ältesten und Diakone. Und auch beim Kolosser schreibt er, dieser Brief schreibt Paulus, der von Gott zum Apostel für Christus Jesus berufen wurde, und unserem Bruder Timotheus an die treuen Brüder in Christus, die in Kolossä leben. Normalerweise hat Paulus in seinen Briefen immer auf sein Apostelamt hingewiesen, dass er der Apostel der Heiden ist, dass er quasi von Gott berufen ist als Apostel und so weiter. Aber in diesem Brief an Philemon schreibt er das nicht. Da schreibt er, dieser Brief stammt von Paulus, der wegen der Verkündigung der Botschaft von Christus Jesus im Gefängnis ist, und von unserem Bruder Timotheus. Also nichts von seinem Apostelamt. Und ich glaube, ihm war es wichtig, in einer anderen Stellung quasi oder in einer anderen Vollmacht auf diesen Philemon zuzugehen. Nicht als Apostel, sondern als, ja, als Freund, als ja, Partner, als Mitstreiter. Er sagt, mein geliebter Philemon. Also es ist schon so ein bisschen, ja, er schmeichelt ihm jetzt ziemlich, mein geliebter Philemon. Machen wir ja vielleicht manchmal auch, keine Ahnung. Oh, du bist die allerbeste Mama, dann weißt du, es kommt irgendwas. Und vielleicht ist es bei Paulus auch so gewesen. Aber auf jeden Fall möchte Paulus mit diesem Brief nicht sagen, hey, ich bin Apostel, ich könnte dir das befehlen, das sagt er nachher nochmal. Sondern ihm geht es einfach darum, das Herz von diesem Philemon zu erreichen. Und der Brief ging nicht nur an den Philemon, sondern auch an die Appia, die nennt er Schwester. Vermutlich ist das seine Frau, aber das wird nicht näher erwähnt. Archippus, Mitstreiter, und das ist auch interessant, der Archippus wird im Kolosserbrief schon genannt, und zwar eher ein bisschen ermahnend. In Kolosser 4,17 sagt Archippus, bemühe dich, die Aufgabe zu erfüllen, die der Herr dir aufgetragen hat. Aber der wird hier eben nochmal auch erwähnt in dieser Einleitung. Archippus. Archippus heißt so viel wie Herr der Pferde. Dadurch gehen die Ausleger auch davon aus, dass Philemon ziemlich reich war. Er hatte Sklaven, er hatte Pferde, er hatte ein großes Haus, weil sonst hätte sich die Gemeinde nicht treffen können. Genau. Und das geht auch an die Gemeinde. Und Paulus war es wichtig, in dieser Sache auch die Gemeinde zu informieren. Vielleicht war das auch ein kleiner, ja, wie soll ich sagen, Wink zu sagen, okay, jetzt informieren wir die Gemeinde auch, dann tut es sich vielleicht nicht so leicht, diese Entscheidung nicht in meinem Sinne zu machen. Auf jeden Fall, ich finde es ganz sehr clever, wie Paulus das macht. Kommen wir mal weiter. Immer wenn ich für dich bete, Philemon, danke ich meinem Gott, denn ich höre überall von deinem Vertrauen auf Jesus, den Herrn, und von deiner Liebe zu allen Gläubigen. Und ich bete nun, dass der Glaube, den wir miteinander teilen, in dir zunimmt, indem du erkennst, wie viel Gutes wir in Christus haben. Deine Liebe hat mir sehr viel Freude und Trost gegeben, mein Bruder, denn du erfreust die Herzen der Gläubigen. Paulus sagt immer wieder, ich bete für euch, ich danke für euch. Und das ist wirklich auch ein ganz wichtiger Punkt. Wie viel betest du für die Gemeinde? Wie viel betest du für jeden Einzelnen? Dankst du für deinen Bruder und deine Schwester in der Gemeinde? Oder bist du froh, wenn du sie nicht siehst? Ja. Wie ist es bei uns? Beten und danken wir für Menschen in der Gemeinde? Ich war da immer wieder, wenn ich so gerade die Briefe lese, und Paulus, der in jedem Brief und ich bete für euch. Und ich ertappe mich manchmal schon, boah, das könnte besser sein, Markus. Du könntest mehr wirklich auch für die Gemeinde, für jeden Einzelnen beten. Und lasst uns das aber wirklich ein Stück weit auch, ja, als Ermutigung nehmen. Lasst uns voreinander einstehen. Ich finde es klasse, wenn ich weiß, da ist jemand krank und wir beten dafür. Erstens mal tut das einem selber gut. Oder ich weiß zum Beispiel von der Kuni, dass sie vor die Kinder betet oder für mich betet. Das ist so beruhigend zu wissen, dass da jemand da ist, der betet. Glaubt mir, wir brauchen einander. Beten und danken für die anderen. Herr, ich danke dir so für die Gemeinde, die wir haben. Danke, Herr, dass wir dein Wort in Freimut wirklich verkündigen können. Herr, danke, dass wir uns einfach haben dürfen, dass wir voneinander einstehen dürfen, dass wir nicht alleine sind. Er betet aber auch, Paulus, für die Zunahme des Glaubens und dass wir erkennen, was wir durch Jesus Gutes haben. Was haben wir denn durch Jesus Gutes? Die Errettung. Unsere Sünden sind vergeben. Wir haben ewiges Leben. Ewiges Leben. Denken wir uns immer wieder in eine Beerdigung, boah, das muss ja trostlos sein. Wenn du nicht weißt, wo du hingehst. Ich hab keine Angst vorm Sterben. Da geht es jetzt richtig los. Das da, Hanna. Manchmal schon eine Plagerei, also so geht es mir. Manchmal bete ich so, Herr, komm bald, dann hat diese Plagerei ein Ende. Aber das Beste kommt noch. Das ist alles Pillepalle im Vergleich zu dem, was kommt. Und keine Angst, das wird nicht so sein wie bei München im Himmel. So mit Harfe und Halleluja singen und Hosianna und auf der Wolke. Was meinst du? Da habe ich auch eine tolle Stimme, genau. Und das wird der Hammer, glaubt mir. Ich freue mich da richtig drauf. Tod, wo ist dein Stachel? Und das haben wir durch Jesus. Du, mir braucht vor nichts und niemand Angst haben. Wir hatten gestern ein Chapter, war auch das Thema Angst. Und das ist ganz, wir haben natürlich Ängste. Aber darum musst du immer wieder, wie ist denn meine Stellung, was kann mir denn passieren? Klar, wenn ich, keine Ahnung, irgendwann früher hatte ich gefährliche Abenteuer, Gleitschirmflieger, da habe ich gesagt, okay, was kann passieren? Aber jetzt ist es im Prinzip, wir haben das ewige Leben, wir sind bei Jesus. Ich kann mir das nicht vorstellen, wie das ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass es total genial ist. Weil wir haben einen genialen Gott. Und da freue ich mich drauf. Ich freue mich echt drauf. Und ich freue mich auch drauf, dass wir mit ganz vielen Menschen dort sind. Mit anderen. Und damit noch mehr Menschen dort sind, ist es auch so eine Veranstaltung wie am Sonntag, wo wir wirklich Menschen einladen, mit dem lebendigen Gott, ja, bekannt zu werden. Das ist echt auch eine Verantwortung, wo wir haben. Erfreuen wir, und dann heißt da auch, deine Liebe hat mir sehr viel Freude und Trost gegeben, mein Bruder. Denn du erfreust die Herzen der Gläubigen. Auch da lobt er ihn wieder. Oh Herr, oh Philemon, deine Liebe, das war so toll und hat mir Trost gegeben. Aber er sagt ja, dass der Philemon das Herz der Gläubigen erfreut. Und jetzt so eine Frage, die sich jeder selber stellen muss. Wo erfreue ich das Herz meiner Mitgläubigen oder meiner Geschwister? Kommen wir einander in Ehranbietung zuvor? Oder sind wir eher bloß die Konsumenten? Und das zeigt sich im Putzdienst, das zeigt sich, wenn irgendeine Aufgabe in der Gemeinde ist. Wir können das alles, Keiner kann das alleine. Jeder braucht es. Wir brauchen jeden. Und Gott hat jedem auch Gaben gegeben. Und ganz klar, die Küche zu putzen oder das WC, das ist genauso ein Dienst wie hier zu stehen. Das ist kein Deut anders. Und Gott hat allen Gaben gegeben. Allen. Und jetzt ist die Frage, was machst du damit? Erfreust du mit den Gaben, die Gott dir gegeben hat, das Herz der Gläubigen? Wo kann ich, Herr, wo kann ich vielleicht noch mehr das Herz meiner Geschwister erfreuen? Herr, schenk du mir Gelegenheit. Das ist jetzt ein bisschen klein. In Christus hätte ich die Freiheit, dir zu befehlen, was sich eigentlich von selbst versteht. Das schreibt jetzt Paulus wieder dem Philemon. Aber wegen deiner Liebe ziehe ich es vor, dich darum zu bitten. Nimm diese Bitte von deinem Freund Paulus an, einem alten Mann, der für Christus Jesus im Gefängnis sitzt. Mein Anliegen betrifft Onesimus, der für mich wie ein eigener Sohn ist, weil er durch meinen Dienst hier im Gefängnis gläubig wurde. Onesimus war dir in der Vergangenheit nicht von Nutzen, doch jetzt ist er es für uns beide. Ich schicke ihn zu dir zurück und mein Herz begleitet ihn. Am liebsten hätte ich ihn bei mir behalten, solange ich wegen der Verbreitung von Gottes guter Botschaft im Gefängnis bin, damit er mir an deiner Stelle beisteht. Aber ich wollte nichts ohne deine Zustimmung tun, denn ich will, dass du mir freiwillig hilfst und nicht, weil du dich gezwungen fühlst. Vielleicht kannst du es so sehen. Onesimus lässt für eine gewisse Zeit weg, damit du ihn für immer zurückbekommst. Und das macht es ja auch ganz nett clever, der Paulus. Gell? So ein bisschen, ja, und ihm nicht als Apostel, als Freund, und ich schicke ihn dir zurück, so wie mit meinem Herzen. Und also eigentlich ein Schlitzohr, der Paulus, oder? Muss man schon sagen, also ich finde, das habe ich noch nie so gesehen. Ich bin 30 Jahre gläubig, ich habe den Brief, wie gesagt, oft gelesen, aber so, was da wirklich dahinter steckt. Und so diese, ja, ich finde es einfach klasse, wie Paulus das gemacht hat. Natürlich inspiriert vom Heiligen Geist, gell? Weil schlitzohrmäßig. Genau, bitte, einfach. Das war kein Befehl, er hat nicht befohlen. Und in Kraft meines Apostelamtes befehle ich dir, Onesimus aufzunehmen wie einen Bruder. Nein, er hat es ganz subtil gut vorbereitet. Die Gemeinde wusste Bescheid. Und echt clever. Dann, und in der Bibel ist es ja oft so, dass Namen auch bestimmte Bedeutung haben. Philemon heißt der Geliebte. Und Onesimus heißt der Nützliche. Wenn du als Sklave den Bein nützlich hast. Aber er schreibt auch, dass er vorher unnütz war, vor seiner Bekehrung. Und jetzt ist er nützlich, nach seiner Bekehrung. Also bevor er Jesus in sein Herz aufgenommen hat, war er unnütz und jetzt ist er nützlich. Bevor du Jesus in dein Herz aufgenommen hast, warst du unnütz vor Gott und jetzt bist du einfach nützlich vor Gott. Und genauso ist es auch bei uns, klar. Gott hat uns geschaffen zur Gemeinschaft mit ihm, zu seinem Nutzen, zu seiner Ehre. Aber du entscheidest. So heißt ja auch im Prinzip der Titel der Predigt, Gesetz oder Gnade, du entscheidest. Und so bei den Rentschern oder so ein geflügeltes Wort, du entscheidest. Geil, Steff. Du entscheidest. Ja, und aber Paulus, er beschuldigt auch nichts. Er sagt, oh ja, okay, der Onesimus, ja, das, dem war es zu hart und dann ist er weggelaufen. Nee, er hat nichts beschönigt. Er hat es abgehauen, war nicht richtig. Und genau. Und auch das ist so. wir sollten auch nichts beschönigen. Vor allem, wenn wir Mist bauen. Und auch das ist eine große Kunst, zu sagen, Entschuldigung, bitte vergib mir, das war nicht richtig von mir. Aber unser Leben besteht ein Stück weit aus dem. Und Gott mag uns da wirklich den Mut schenken, da wirklich auch nichts zu beschönigen. Er mag uns Mut und Ehrlichkeit geben, auf unsere Geschwister oder auch, keine Ahnung, Arbeitskollegen, was auch immer, zuzugehen, sagen, hey, tut mir leid, habe ich verbockt. Und das ist auch so, wir meinen ja immer, dass, wenn wir uns irgendwie entschuldigen, dass wir dann irgendwie, keine Ahnung, der Mops sind oder sonst was. Nee, ganz im Gegenteil. Ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einem Kollegen. Wir haben auch einen Vorgesetzten, einen relativ, ja, nicht immer zu verstehen, aber das spielt ja auch keine Rolle. Und sag mal, da ist es echt oft so, wenn du dann dein Fett wegkriegst für irgendwas, was du vielleicht auch schlecht gemacht hast, wenn du dich da gleich entschuldigst, dann nimmst du jeglichem Ding das Segel, den Wind aus den Segeln. Und darum, das ist wichtig. Beschönigt nichts, was früher war. Es ist jetzt nicht mehr nur ein Sklave, sondern mehr als das, ein geliebter Bruder, besonders für mich. Nun wird er dir noch viel mehr bedeuten, nicht nur als Sklave, sondern auch als ein Bruder im Herrn. Wenn du mich nun als Freund ansiehst, dann nimm ihn genauso herzlich auf, wie du mich aufnehmen würdest. Also quasi, wenn er Paulus nicht als Freund ansieht, also echt total clever. Wenn er dir in irgendeiner Weise Schaden zugefügt hat oder dir etwas schuldig ist, dann setze es auf meine Rechnung. Ich, Paulus, schreibe dies mit eigener Hand. Ich werde es bezahlen. Und ich brauche dich nicht daran zu erinnern, dass du dich selbst mir schuldest. Ja, also vermutlich war es so, dass sich Philemon bei Paulus bekehrt hat. Ja, mein Bruder, ich möchte mich an dir freuen. Bereite mir diese Freude in Christus. Ich vertraue auf dein Gehorsam und schreibe diesen Brief in der Zuversicht, dass du meine Bitte erfüllen und sogar noch mehr tun wirst. Bitte halte ein Gästezimmer für mich bereit, denn ich hoffe, dass Gott eure Gebete erhören und mich bald zu euch zurückkehren lassen wird. Wirklich echt so schlitzohrmäßig, gell? Aus einem Sklaven wird ein Bruder. Und es ist auch, ja, wir waren auch Sklaven der Sünde. Und jetzt sind wir, ja, Bruder und Schwester von Jesus. Aus einem Sklaven der Sünde wird ein Bruder. Wir waren Sklaven der Sünde und sind jetzt Kinder Gottes. Und Paulus, klar, appelliert an die Liebe von Philemon und verbindet das auch mit seiner Beziehung zum Philemon. Wenn du mich als Freund siehst, dann mach doch. Und Paulus ist bereit zu bezahlen, die Schuld auf sich zu nehmen. Wer war noch bereit, für uns zu zahlen? Jesus hat auch bezahlt für deine und für meine Schuld. Und ja, wie gesagt, das finde ich das Faszinierende an diesem Brief, wo, wie gesagt, ich habe den zigmal gelesen, Jesus ist bereit, für unsere Schuld zu bezahlen. Er war bereit. Für die Sünden, die du begangen hast und für die, die du noch begehst. Er ist ein gnädiger Gott. Jesus war bereit zu bezahlen für dich und für mich. auch wieder so ein Punkt, finde ich nur. Bitte halte ein Gästezimmer für mich bereit, denn ich hoffe, dass Gott eure Gebete erhört und mich bald zu euch zurückkehren lassen wird. Außer Schlitzohrmäßig. Ihr betet ja für mich, gell? Und da hat der euer oder bestimmt gedacht, boah, müsst ihr jetzt auch mal wieder machen, für die Freilassung vom Bruder Paulus zu beten. Also, ich finde es echt ein literarisches Meisterwerk. Der Schluss. Epaphras, mein Mitgefangener in Christus Jesus, schickt dir seine Grüße. Ebenso meine Mitarbeiter Markus, Aristarch, Demas und Lukas. Die Gnade von Jesus Christus, dem Herrn, begleite euch. Kommt immer wieder die Gnade, aber am Anfang, wir sind begnadigt, ohne jegliches Dazutun. Und du kannst Gnade nicht erkaufen oder erarbeiten oder Gnade ist Gnade. Er ist dir und mir gnädig. Als Nachfolger von Jesus Christus sind wir auf dem Weg, aber wir müssen natürlich auf diesem richtigen Weg bleiben. Wenn wir das anhören, wer noch seine Grüße schickt, unter anderem der Mitarbeiter Markus. Es ist Markus Johannes, der sagt Paulus in anderen Briefen, der ihm sehr nützlich ist. Aber dieser Markus Johannes war der Grund, wieso Paulus und Barnabas scharf aneinander gerieten in der Apostelgeschichte. Weil Markus ist dann einfach gegangen, aber er ist zurückgekehrt. Und jetzt ist er Paulus nützlich. Ein anderer Mitarbeiter, Demas. Über Demas lesen wir später in der Bibel. Demas hat mich verlassen. Er hat die Welt lieb gewonnen. Also es ist wichtig, auf diesem Weg zu bleiben. Es ist wichtig, ja, sich das immer wieder bewusst zu machen. Es ist wichtig, Jesus Christus nachzufolgen. Die Gnade von Jesus Christus, dem Herrn, begleite euch. Und das wünsche ich mir, das wünsche ich euch, dass die Gnade von Jesus Christus uns immer begleitet. Dass uns aber auch diese Gnade immer mehr bewusst wird, wie gnädig er doch mit uns ist. Das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Und ich möchte es nochmal kurz zusammenfassen. Da ist jemand, der wäre bereit, für unsere Schuld zu bezahlen. Da ist jemand, der für uns eintritt. Über Jesus wurde auch gesagt, dass er quasi für uns betet und dass er für uns eintritt vor dem Vater, so wie Paulus vor diesen Onesimus eingetreten ist. Und in dieser Zuversicht, ja, könnt ihr wirklich hinausgehen in die Welt. Könnt da, wo Gott euch hinstellt, in dieser Zuversicht, in dieser Gnade werden wir auch den nächsten Sonntag begehen. Drum 14 Uhr, ich weiß nicht, ob du noch was sagst, 10 Uhr ist kein Gottesdienst am Sonntag. 14 Uhr, dieser internationale Gottesdienst, wo unser Bruder predigen wird, der Enzo, dir da schon mal Gottes Segen bei der Vorbereitung. Ja, seid gesegnet. Vater im Himmel, hab einfach Dank für dein geniales Wort. Hab Dank, ja, wie reich, wie vielfältig, wie lehrreich dein Wort ist, dass man uns immer wieder, ja, dran festhalten dürfen, dass man immer wieder davon lernen dürfen, dass man immer wieder profitiert, wenn du uns das aufschließt. Hab ganz herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank für dein Wort. Ganz herzlichen Dank, dass wir wirklich in deiner Schule sind. Dass du mit uns ja, auf dem Weg bist, dass du aber auf uns eintrittst, dass du alles bezahlt hast, dass der Weg frei ist, dass wir vor nichts und niemand Angst haben müssen. Danke, Herr. Danke, Herr, ja, dass du jetzt jeden Zuhörer segnest und jedem das groß machst, wo er gerade steht. Lob und Dank dafür. Amen.